das Gefühl, es ist voller geworden hier. So. Ich kann gar nicht mehr jeden sehen. So. Aber ihr seht mich, glaube ich. Habt ihr den Monitor hängen, oder? Ja, das ist besser. Super. Ich habe auch ein Wort, glaube ich, bekommen vom Herrn für heute Morgen. Und zwar geht es um Knochen- und Gelenkerkrankung. Und wir machen das bei uns gerne so, wenn dich das betrifft und du möchtest heute Heilung mitnehmen, dann möchte ich dich bitten, wenn du kannst, aufzustehen, wenn dich das betrifft. Knochenerkrankung, Gelenkerkrankung. Ganz spezifisch. Gott gebraucht mich in diesen beiden Bereichen immer wieder sehr intensiv und auch manchmal zu 100%, dass Heilungen passieren. Deswegen erwarte ich auch, dass heute hier was passiert. Und ich danke dir, Herr, für jeden, der jetzt hier steht. Du weißt, wofür der Einzelne oder die Einzelne hier steht. Und ich binde jetzt in Jesu Namen jede Gelenkerkrankung, jede Knochenerkrankung, jeden dort bereits bestehenden Schaden. Ich reiß diese Festung nieder in Jesu Namen und ich spreche dein Wort aus, denn du bist gut und deine Gnade währt ewiglich. Und du machst alles neu. Und ich spreche jetzt Erneuerung hinein in die Knochen und in die Gelenke. Wiederherstellung der alten Kraft, der Flexibilität, auch der Festigkeit in Jesu Namen. Alle Osteoporose, du bist gebunden in Jesu Namen in diesem Raum. Du hast hier keinen Aufenthaltsort mehr. Wir sprechen hier Wiederherstellung und Erneuerung des ganzen Knochen, des ganzen Skeletts aus in Jesu Namen. Denn der Herr macht alles neu und in seinem Blut ist die Heilung bereits bezahlt. Und wir nehmen die jetzt in Anspruch in Jesu Namen und wir geben dir alle Ehre dafür, denn du bist der Herr, unser Heiler. Amen?
Amen.
Amen. Amen. Bitte nehmt Platz. Und wenn ihr was erlebt habt mit dem Herrn, empfehle ich euch, dass ihr das in einem der nächsten Gottesdienste wirklich weitergebt. Weil meine Erfahrung ist, die Heilung, die man weiter sagt, behält man. Ja, wirklich. Weil wir geben Gott die Ehre. Wenn Gott die Ehre bekommt, ist die Sache safe. So erlebe ich das immer wieder. Hat Siegfried Müller uns mal beigebracht? Siegfried Müller, kennt ihr noch jemand von euch? Karlsruhe? Hat bei uns gepredigt vor vielen Jahren. Und er hat das gesagt. Sagt, wenn du nicht weiter, nichts weitergibst, verlierst du es. Irgendwie so ähnlich. Ich kann den Karlsruher Dialekt nicht so gut nachmachen. Aber ich liebe Bruder Siegfried und auch seinen Sohn und die Hannelore und die Isolde. Die Predigt heute heißt Look Up. Oh, Look Up. Danke, ich look down. Dankeschön. Eine Bibelstelle zum Start. Findet ihr in Kolosser 3. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt seid, wer von euch ist das? Wer ist im Geiste auferweckt, von neuem geboren, sagt die Bibel dazu. Ach, sind doch schon ein paar da. Prima. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt seid, dann orientiert euch nach oben, wo Christus ist. Gott hat ihm den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gegeben. Richtet also eure Gedanken nach oben und nicht auf die irdischen Dinge. Okay? Insofern glaube ich nichts Neues für viele von euch. Bekannte Bibelstelle, eine kraftvolle Bibelstelle. Amen. Aber lasst mich sie euch versuchen, ein bisschen anzuwenden. Was haben folgende Leute gemeinsam miteinander? Der David, als er den Goliath sah. Oder die drei jungen jüdischen Männer, die wegen ihrer Gottesfurcht im Feuerofen landeten. Oder das Teenage-Mädchen Maria, als sie vom Engel die Botschaft bekam, dass sie bald schwanger sein würde, ohne dass sie dafür was getan hätte und das in der Kultur, wo das den Tod bedeuten könnte. Was haben diese Menschen gemeinsam? Sie schauten in diesem Moment nicht auf die Tatsachen, nicht auf das, was vor Augen ist, nicht auf das Irdige. Sie schauten auf Gott. Sie schauten über das hinaus. David schaute über Goliath hinaus. Er wusste, wer sein Herr war. Er schaute in dem Moment nicht den 3 Meter Riesen an, auf den er zurannte, sondern den er kannte, der wirklich Riese ist. Genauso wie die 3 Männer im Feuerofen, die schauten auf den 4. Mann, der da war. Unser Herr Jesus, der mit ihnen im Ofen war. Und der sie ehrte für ihr Gehorsam, weil sie riskierten ja auch alles. Sie sagten, Gott kann uns ja retten, aber wenn er es nicht tut, dann kommen wir halt um. Auch kein Problem, weil wir werden uns nicht dem König unterwerfen, wenn nicht unserem Gott lästern. So, manchmal sind das Entscheidungen, die wir treffen, wo wir nicht genau wissen, wie es ausgeht, aber wir wissen, warum wir sie treffen. Und genauso mit Maria, auch das ging gut aus. Und wie dankbar sind wir alle, dass Maria durchgehalten hat. Ja, und nicht gesagt hat, nee, such dir eine andere, das ist mir zu heiß, jetzt wird zu gefährlich. Sie hat den Heiland geboren und wie gut. Oder die Frau, die nach 12 Jahren schwerster Krankheit die Quaste von Jesus festhielt. Sie hätte gesteinigt werden können, sie war unrein, sie durfte gar nicht in der Menschenmenge stehen, durfte ihr Haus gar nicht verlassen. Und die hielt die Quaste fest, durch dem Motto, alles oder nichts. Gott, ich halte mich jetzt an dich fest. weil du bist der Heiler. Und sie hat ihre Heilung empfangen. So, sie schauten alle nach oben. Mal ehrlich, also ich rede mal nur von mir. Mir gelingt es nicht immer. Ich schaue manchmal einfach auf die Umstände. Und dann werde ich entmutigt. Dann bekomme ich manchmal sogar Anflüge von Furcht. Ihr wisst, ich lebe seit 20 Jahren furchtfrei, aber anklopfen tut sie schon immer wieder mal. Die Angst, die Furcht. Was ist wenn? Wie geht's aus? Aber ich möchte lernen von diesen Menschen, die nach oben schauten. Wir haben ja heute in unserer Zeit ein gewisses Wirbelsäulensyndrom, Halswirbel. Ja. Man nennt das diesen Handynacken, kennt ihr das? Wenn Leute so immer, ne, sie laufen so mit dem Hund, die laufen so mit dem Kinderwagen, die laufen so spazieren. Und dann noch irgendwie noch mit einem Finger, das kriege ich nie so ganz hin, aber das junge Leute schaffen das ja, die kriegen ja wirklich mit der Handytastatur, können die Briefe schreiben. Ich meine, wie grausam. Ich versuche das mit der iPad-Tastatur, da sind so viele Fehler nachher drin, schlecht. Ja, aber gut, ich bin eine andere Generation. Aber dieses nach unten schauen ist ja schon so ein bisschen zu sehen auch, ne? So im Straßenverkehr, wo auch immer. Genauso ist es doch mit Nachrichtensendungen, wir gucken Nachrichten. Und Peter Hane sagt mal, Nachrichten heißen eigentlich so, weil wir uns danach richten sollten. Wobei er jetzt empfiehlt, richtet euch nicht mehr nach den Nachrichten. Sie sind nicht mehr dazu geeignet, die Zeit ist heute eine andere. Aber das wäre ein Thema für sich. Ich glaube, wir haben eine Zeit der Desorientierung in unserem Land, wie ich es in meinen 56 Jahren nicht erlebt habe vorher. Und zwar bei jungen Leuten, bei Alten noch mehr. Aber auch bei jungen Leuten schon. Die haben Hoffnungslosigkeit, die haben keine Ziele, die wissen nicht, was passiert. Die haben eine neue Religion erfunden. Rettet den Planeten, weil sie nicht mehr wissen, wofür sie sonst noch leben sollen. Was macht sonst noch Sinn? Ist das eh alles relativ? Und was heute gut war, ist morgen nichts mehr wert. Und das ist so, wie viele Leute aufwachsen und leben. Und verstehe, dass sie sich dann irgendwas suchen, wenn es der Planet ist. Ja, mach mal eine Philosophie draus, eine Politik draus, eine Ideologie draus und schon klappt es. Aber wissen wir doch als Christen, dass unser Planet eh ein Ablaufdatum hat. Aber der ist noch nicht. Das ist noch über 1000 Jahre weg. Also insofern mache ich mir weniger Gedanken um dieses wie viele andere. Aber ich kenne auch den Herrn. Das ist eine gute Sache, den Herrn zu kennen. Und das Wort zu kennen und zu wissen, was da wirklich geschrieben steht. Nun, ich möchte euch heute eine Formel weitergeben, die habe ich selbst erfunden. Obwohl ich es noch nicht bin. Sie heißt die OPI-Formel. OPI. Wer ist alles OPI? Oder OMI? Großvater, Großmutter? Okay, doch schon ein paar. Ja, aber auch viele nicht. Und viele noch nicht. Und wie auch immer, gut so. Ich bin auch noch nicht in dem Club, aber meine Tochter arbeitet hoffentlich dran. Grace, wenn du das siehst. Ja, also OPI. Es gibt drei grundsätzliche Arten der Orientierung. Darum geht es mir jetzt um Orientierung. Erster Buchstabe, O, Orientierung. Ich kann mich nach unten orientieren, da kann ich mich vergleichen mit Schwächeren, da sehe ich immer gut aus. Ich kann vom Lob der Fans leben, auf alles Negative schauen geht natürlich auch. Ich kann mit Träumen aufhören, alles sind so die Blicke nach unten. Ja, die fühlen sich manchmal sogar gut an, manchmal scheußlich. Ich kann zur Seite schauen, so meinen Status quo halten, irgendwie so, dass sich möglichst nichts ändert und ich bleibe so, wie ich bin, alles bleibt so, wie es ist. Oder ich gucke nach anderen, Wettbewerb. Edmund, hast du eine größere Gemeinde als ich? Und ja, so Pastoren kennen das auch, aber das gibt es in jedem Beruf. Das gibt es auch in anderen Bereichen, Schönheit, Jugend, was auch immer. Man vergleicht sich mit jemandem. Das ist so der Blick zur Seite. Aber auch das Vermeiden von Veränderungen und Herausforderungen ist so ein Seitblick. Also auch nicht wirklich so empfehlenswert. Und dann gibt es den dritten Blick, die Orientierung nach oben. Und darum geht es natürlich heute. Und viele Menschen, Organisationen, Systeme, Religionen und Kulte. Du hast mich erschreckt. Die bieten sich an, um uns irgendwas zu geben, was uns so ein bisschen Blick nach oben reizt. So nach Höherem zu trachten oder auf eine höhere Ebene geführt zu werden. Sekten machen damit ihr Geld. Ne? So Aufstieg und Erleuchtung versprechen, die so, ja, nach oben zu kommen. Aber wie sagte Galadriel im Herr der Ringe, doch sie wurden alle betrogen. Denn das funktioniert tatsächlich nicht. Ich komme aus der Familie, wo wir das probiert haben. Meine Mama war tief in Esoterik drin, in Okkultismus drin. Die hat alles probiert, weil sie wollte so gern über das Irdische hinaus was erleben. Die hatte Sehnsucht nach Gott, wusste aber nicht wirklich, wo sie ihn findet. War katholisch da. Bei uns in der Region war da wenig mit charismatischer Erneuerung und sowas zu dieser Zeit. Ich habe einmal einen Brief bekommen von einer esoterisch lebenden Dame. Die hatte damals eine Heilungsschule. Die hat sich extra eine Wohnung gemietet. Die war eigentlich vom Beruf für Krankenschwester, aber hat so esoterisch gelernt, Mensch, da geht doch was, da geht was über das Natürliche. Und dann hat eine Wohnung gemietet, hat jedes Jahr 10 bis 15 Heiler ausgebildet. Das war so ihre gefühlte Lebensberufung. Und die schrieb mir dann eine E-Mail und sagte, schrieb mir dann diese ganze Geschichte von sich auf, was sie alles gemacht hat. Und dann schrieb sie, und dann habe ich mehrere CDs, gab es damals noch CDs, von ihnen bekommen, von ihren Predigten. Da war immer dieses Gebet zum Schluss drauf, die Lebensübergabe. Das hat sie mitgebetet, immer wieder. Und dann hat sie auf einmal gemerkt, dass sie Jesus Christus gefunden hat, dass sie ihn persönlich erlebt hat. Und sie sagte, bis dahin habe ich immer gedacht, ich heile mit Christus-Energie. Und dann schrieb sie, jetzt hatte ich Christus, ich brauche keine Christus-Energie mehr. Ich brauche auch nicht mehr dieses ganze esoterische Gelaber. Ich habe bei der Heilungsschule dicht gemacht, habe mich der lebendigen Gemeinde angeschlossen und habe das gefunden, was ich mein ganzes Leben gesucht habe. Weißt du, wir sind so schnell dabei, Leute zu verurteilen, die eben Jesus noch nicht haben, weil sie irgendwas Esoterisches tun. Seht doch mal mit den Augen Gottes. Die sind alle auf der Suche. Und vielleicht bist du die Antwort, dass sie dann durchbrechen, merken, ey, das ist ganz anders. Als meine Mama sich bekehrt hat, und sie hat vorher jedes Jahr irgendeine neue Sau durchs Dorf getrieben, so sagen wir das bei uns, da war mal Tischchenrücken, Kläschenrücken, da haben wir gependelt, da kam Astrologie und alles so Zeugs. Aber wo Jesus kam, ich war ja noch nicht gläubig, ich dachte, naja, nächste religiöse Erfahrung, mal gucken, wie lange Jesus bleibt. Der Punkt war nur, Jesus blieb und alles andere ging. Alles andere. Bücher wurden verbrannt, Kunstwerke vernichtet. Nur Jesus, bis heute. Ja. So. Das passiert, wenn jemand Christus wirklich gefunden hat. Das machst du nicht nach, weil das ist ja teuer, Bücher kosten Geld. Das machst du nur, wenn du Christus wirklich hast. Bis dahin bist du vielleicht auf der Suche, aber wenn du hast, verändern sich Dinge. Iris, kommst du mal noch mal auf die Bühne? Du bist so nett. Ich denke, man sollte noch einen zweiten Blick gewähren auf diese hübsche Frau. Komm mal hoch. Weißt du, viele Menschen gehen so durchs Leben, wie sie jetzt hier den Blick gerichtet hat. So eben nach unten und ja, ach Gott, bis zum Wochenende ist noch so lang. Der nächste Urlaub, mein Gott, und der ist eh nur noch, ich habe ja kein Geld dafür. Und Weihnachten, Mann, ist endlich Weihnachten. Und das sind so die Momente, wo sich der Blick so ein bisschen hebt. Aber dann kommt Jesus und sagt, ja, weißt du, der ganze Unterschied war die Veränderung des Blickes auf ihn. Dankeschön. Ich habe euch ein Lied mitgebracht von einer Frau, die ich wirklich sehr geschätzt habe. Ich habe mal 3 Meter neben ihr gestanden, Frankfurt in einer großen Halle. Whitney Houston starb schon vor einigen Jahren, wurde nicht so alt, wie ich heute bin, war auch nur 2, 3 Jahre älter. Sie hat jetzt schwierige Zeiten hinter sich gehabt, ich fasse das mal ganz grob zusammen. Sie hat ihre Stimme verloren, das ist für einen Künstler das Schlimmste, was dir passieren kann. Ihre wundervolle Stimme, die mehrere Oktaven umfasste, war weg. Und sie nahm dann nochmal eine Platte auf zum Schluss, ich glaube, es war die letzte, und die hieß, wie meine Predigt heute. I look to you. Und sie sang ein Lied für Jesus, was sehr klar und sehr eindeutig ist, wo sie sehr ehrlich war. Ich denke, das war ein Lied, einfach was ihre Lebenssituation wiedergespiegelt hat, bis zum Schluss. Und das würde ich gerne mit euch teilen. Ich habe so eine Version gefunden mit deutschem Text dabei, sodass auch jeder Nicht-Engländer das wunderbar verstehen kann. Und für die jetzt im Livestream gerade die Tränen wegwischen, wir haben euch den Link dazu in Facebook gestellt. YouTube steht der Link schon drin, wenn nicht auch auf meiner Facebook-Seite, habe ich ihn extra gestern schon gepostet, so könnt ihr euch das jetzt auch anschauen. So, viel Freude mit I Look To You. Thank you, Jesus. Danke, Herr. Wisst ihr, viele wissen das nicht, aber ich war auf ihrem Konzert in Frankfurt damals und ich war noch nicht gläubig, es war kurz vor meiner Bekehrung. Sie sang ihr Programm durch und dann tat sie etwas, was ich nicht verstand damals. Das fand ich sehr seltsam. Sie hat eine halbe Stunde Lobpreis gemacht danach. Sie hat Gospels gesungen, Lieder für Jesus gesungen. Immer wieder von ihrem Jesus erzählt. Ich habe das damals nicht verstanden. Was macht die hier? Amerikanisch halt, ne, irgendwie. Heute verstehe ich, wow, die hat jedes Konzert beendet mit Lobpreis. Klar, die hat jetzt ihr Geld verdient mit ihrer Musik, aber da war was anderes in ihr. Ich weiß, ihre besten Freunde, Sissy und Bibi Wynne, vielleicht kennen jemand von euch, die bekannte christliche Künstler der Spitzenklasse. Und ich habe Bibis Buch gelesen über sie und wie sehr sie den Herrn geliebt hat. Ist, ja. Es ist schön, aber weißt du, selbst wenn du den Herrn liebst, geht es dir vielleicht wie mir, dann hast du vielleicht Zeiten, auf die du nicht stolz bist. Oder dein Blick für eine kurze Zeit mal nicht nach oben gerichtet hattest. Vielleicht schlecht über Leute geredet hast oder Ängste zugelassen hast oder was auch immer gesündigt hast. Und du weißt, das passiert uns allen. Deswegen die Predigt heute. Ich habe den Eindruck, die Predigt ist für euch genauso dran wie für uns in Limburg. Dass wir aufpassen, worauf unser Blick gerichtet ist. Gerade in Zeiten, wo Wachstum geschieht oder wo Ruhm uns ereilt. Diese Dinge sind so gefährlich. Auf der anderen Seite. Sie können ein großer Segen sein, sie können ein furchtbarer Fluch sein. Je nachdem, wo unser Blick hingerichtet ist. Deswegen lasst uns darauf achten, wo wir hinschauen. Es gibt einen Dreiklang göttlicher Orientierung. Wir sind immer noch beim O von Opi. Jesus ist der Weg. Das geht um Entscheidung. Ich treffe Entscheidungen für mein Leben, Entscheidungsfindung. Jesus ist der Weg, das entscheide ich. Ist er mein Weg oder ist es nicht? Jesus ist die Wahrheit und da geht es um Orientierung. Wenn er die Wahrheit ist, hat er die Wahrheit. Was er sagt, ist die Wahrheit. Was ich tue, ist das, was er sagt. Und drittens, er ist das Leben. Weil nur das Leben kann mich aus den Ketten befreien, in denen ich gesteckt habe oder manchmal vielleicht wieder reinfinde. Er ist mein Befreier. Er allein erfüllt meine tiefsten Bedürfnisse. Er beantwortet die tiefsten Fragen meines Lebens. Woher komme ich? Warum bin ich da? Wohin gehe ich? Das kann nur er. Alle anderen Fragen, die ich bis dahin gehört habe, haben mich nie zum Ziel geführt. Waren immer nur bla 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 eigentlich. Gut, gehen wir vom O zum P. Positionierung. Wenn ich Orientierung gefunden habe und weiß, wer Christus ist, dann geht es darum, wie positioniere ich mich in dieser Erkenntnis? Wie handle ich als Christ? Wo stelle ich mich auf oder lasse ich mich aufstellen von Gott? Es geht ja nicht darum, in welche Richtung ich im Leben blicke, sondern auch aus welcher Position ich lebe. Lebe ich von oben, vom Himmel sozusagen, mit einem Blick auch, einem göttlichen Blick auf mein Leben, auf diese Welt? Oder lebe ich immer so von unten nach oben, weißt du, so, also jetzt in die Welt hineinschauen, ich fühle mich schwach, ich fühle mich minderwertig, was auch immer. Die Frage ist, wo du dich heute positioniert hast. Wir haben ja am Anfang gelesen, dass wir mitversetzt wurden mit Christus in himmlische Dimensionen. Aber aus der himmlischen Dimension sieht ja alles anders aus, als wenn ich aus meiner irdischen Perspektive, aus meiner Schwachheit heraus in die Welt reinschaue. Also du kannst dich im Keller positionieren, das machen auch einige Christen ganz bewusst. Ich bin ja nur Sünder, ich bin ja arm, ich bin ja schwach, ich kann ja nichts, ich habe ja nichts, ist alles nur Gnade. Da sind Wahrheiten drin, ja, aber wenn das mein Blick auf die Welt ist, dann werde ich in dieser Welt nie was bewegen. Ich werde für Gott nicht viel bewegen können, weil ich mich ja selbst begrenze und limitiere mit meiner eigenen Sicht. Ich war jahrelang immer wieder im Jahr zweimal in einem bestimmten Hotel bei uns in der Region, um Klausur zu machen, Dinge vorzubereiten. Kleine Kinder und so, das ging zu Hause nicht. Da habe ich mich dann da eingemietet. Und dieses Hotel war ein alter Kasten, es war sehr günstig. Man konnte wirklich eine ganze Wohnung da mieten für den Preis vom Einzelzimmer. Und das Hotel lag auf dem Berg und ich war im 10. Stock. Also ein richtig alter, grauer Kasten. Und wenn ich von da runter sah ich nur Wald. Bestimmt 50 Kilometer lang nur Wald. Ein paar Schlösschen und Burgen waren da zu sehen, zwischendurch mal. Sonst schautest du runter, ja, teils 100 Meter oder mehr, je nachdem, und du hast die Vögel von oben gesehen. Ich sag dir, wenn du das noch nie erlebt hast, ist was Besonderes. Man sieht ja immer die Vögel, die fliegen über einen rüber. Dann guckst du runter, die Vögel fliegen dann von dem Baum auf den Baum. Du siehst das von einer ganz anderen Perspektive. Ich habe das immer geliebt. Und das Hotel auch nicht das Tollste war, aber diese Aussicht war einzigartig. Ich da ein Haus, wow. Du wirst erst morgens auf und siehst einfach in einem ganz anderen Blick auf die Welt. Ein anderes Erlebnis, was ich hatte, war vor ein paar Jahren in Toronto. Wir waren ja mehrfach in dieser Toronto-Church, man gehört Toronto-Segen und so. Ja, wir waren dabei, yeah. Und wir waren einmal bei einer Besichtigungstour dann in diesem CN Tower, war damals ja mal so mit das größte, das war auch mal das größte Gebäude der Welt. Wie war das? Bis 2007 war er mit 530 Meter das höchste freistehende und nicht abgespannte Bauwerk der Erde, Wikipedia. Und ich stand auf einem Glasboden in 342 Meter Höhe, da ist er. Hast du mal auf dem Glasboden gestanden, in 342 Meter Höhe, wenn du Höhen hast? Ich bin keiner für Höhen. 4 Meter Ende, lass mich gut sein. Ich mag das nicht so gerne. Aber da habe ich tatsächlich hab mich getraut. Und weißt du, wenn Autos kleiner sind als Ameisen, kannst du fast nicht mehr sehen. Huckst auf Wolkenkratzer runter. Warum sage ich das? Weil, weißt du, wenn du ihn einmal erkannt hast, dann ist es fast unmöglich, dass dich irgendjemand oder irgendwas wieder von ihm entfernen kann. Das ist, was der Herr selbst über uns sagt. Wir sind, ich lese es aus Kolosser 1,13. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, in dem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Also geistlich gesehen sitzen wir bereits ganz oben oder wir könnten es zumindest tun, wenn wir es denn glauben. Ihr wisst ja, alles, was der Herr uns geistlich anbietet, müssen wir im Glauben in Empfang nehmen. Das ist ja, was auch einige Christen nicht verstehen. Die denken, ja, ich hab's aber nicht, also dann ist es auch nicht wahr. Ja, Vorsicht. Ich bin aber immer noch nicht gesund, obwohl ich schon dreimal gesagt habe, ich bin geheilt in Jesu Wunden. Auch Vorsicht. Immer wenn wir unserem Glauben ein Limit setzen, schaffen wir Probleme. Denn mal ehrlich, wir blicken selten durch, wie groß unser Glauben wirklich gerade ist. Warum? Weil wir uns vergleichen. Ich vergleiche mich mit jemandem und denke, ach, da habe ich einen größeren Glauben, also muss das doch klappen. Ja, aber wenn ich mich damit vergleiche, schlecht. Ich stand neben Uschi Scheible stehen und denke, oh Gott, Riesen. Weißt du, mit wem vergleichen wir uns? Das ist kein Maßstab. Der einzige Maßstab ist der von Jesus. Ich muss mich mit ihm vergleichen. Und da haben wir alle noch Lernbedarf und Entwicklungsbedarf, glaube ich. Da geht's noch. Geht's noch weiter. Die Frage ist, hast du die Gerechtigkeit Gottes? Dann kann keine Waffe gegen dich siegreich sein. Du hast Vollmacht, steht da, über alle Gewalt des Feindes und nichts kann dich irgendwie schädigen. Ja, denkst du, da bin ich nicht. Ah, willkommen im Club. Ich bin da auch nicht immer, aber ab und zu war ich schon da. Ist ein sehr erstrebenswerter Ort. Der kostet etwas, nämlich Positionierung. Und Positionierung hat was mit Konzentrierung zu tun. Auf was konzentriere ich mein Leben? Wie viel Raum hat das Wort Gottes in meinem Leben? Ah ja, ich lese nur eine Tageslese morgens, 3 Zeilen. Und sonntags gucke ich auch mal eine Predigt rein. Könnte sein, dass das nicht reicht, um dich auch nur annähernd dahin zu bringen, wo Gott dich gerne haben möchte. Weil 1000 andere Sachen die Woche über deine Gedanken überfluten. Ich glaube, keine Generation hatte mehr Ablenkungsmöglichkeiten als wir heute. Ja, Handy und Co., es ist alles da. Jederzeit, überall. Ich habe mein Handy zu Hause vergessen, ich fühle mich so nackt im Auto. Man hat das ja eigentlich immer dabei, oder? Wer geht ohne Handy noch aus dem Haus? Das machen ja die Senioren nicht mehr. Ich bin ja selbst bald einer. Also, durch das Leben im Wort positionierst du dich. Das Leben im Wort ist eine beständige Beschäftigung mit der Bibel. Auf alle Wege. Meine Frau schläft meistens mit dem Wort Gottes ein. Ich gehe meistens ein bisschen später ins Bett, also ich bin noch ein bisschen nachtaktiver. Und dann höre ich immer irgendeinen Prediger. Früher war ich das auch mal. Das ist lange nicht mehr gewesen. Meistens Amerikaner, ja. Andrew Womack oder Kenneth Copeland oder wen hörst du noch? John Thomas natürlich, ja. Er hat doch ihre Favorites. Dann muss ich es immer ausmachen, weil ich komme, ich kann dabei nicht einschlafen. Aber wenn du das kannst, ist ein cooler Weg, mit dem Gottes Wort einzuschlafen oder es morgens beim Zähneputzen einfach anzumachen, um Predigt zu hören, so über ein paar Mal hinweg. Okay, Punkt 3. Wisst ihr noch, was die ersten beiden Punkte waren? O war? Orientierung, ja. Und P war? Positionierung. Das sind ja beides so ein bisschen fremde Worte, aber die machen schon Sinn. Die drücken es ziemlich cool aus. Und das dritte ist Identität. Identity, wie die Amerikaner sagen. Ich möchte euch eine Geschichte vorlesen hierzu. Ich hoffe, diese böse Uhr ist nicht für mich da. Die Geschichte vom Wasserkäfer und der Libelle. Am Boden eines kleinen, ruhigen Teiches lebte eine Gemeinschaft von Wasserkäfern. Es war eine zufriedene Gemeinschaft, die dort im Halbdunkel lebte und damit beschäftigt war, über den Schlamm am Boden des Teiches hin und her zu laufen und nach etwas Nahrung zu suchen. Immer wieder bemerkten die Wasserkäfer jedoch, dass der eine oder andere von ihnen anscheinend das Interesse daran verlor, bei ihnen zu bleiben. Er klammerte sich dann an einen Stängel einer Teichrose und kroch langsam daran empor, bis er verschwunden war. dann wurde er nie wieder gesehen. Eines Tages, als dies wieder geschah, sagten die Wasserkäfer zueinander, da klettert wieder einer unserer Freunde den Stängel empor. Wohin mag er wohl gehen? Aber obwohl sie genau zuschauten, entschwand auch dieses Mal der Freund schließlich aus ihren Augen. Die Zurückgebliebenen warteten noch eine lange Zeit, aber er kam nicht zurück. Ist das nicht merkwürdig? Sagte der erste Wasserkäfer.
War er denn hier nicht glücklich bei uns? Fragte der zweite. Wo er jetzt wohl ist? Wunderte sich der dritte.
Keiner wusste eine Antwort. Sie standen vor einem Rätsel. Schließlich berief der älteste der Käfer eine Versammlung ein.
Ich habe eine Idee, sagte er. Der Nächste, der von uns den Teichrosenstängel emporklettert, muss versprechen, dass er zurückkommt und uns erzählt, wohin er gegangen ist und warum.
Wir versprechen es, sagten alle feierlich.
Nicht lange danach, an einem Frühlingstag, bemerkte genau der Wasserkäfer, der den Vorschlag gemacht hatte, dass er dabei war, den Teichrosenstängel emporzuklettern. Höher und immer höher kletterte er. Und dann noch, bevor er wusste, was ihm geschah, durchbrach er die Wasseroberfläche und fiel auf ein großes grünes Teichrosenblatt. Als der Wasserkäfer wieder zu sich kam, blickte er verwundert um sich. Er konnte nicht glauben, was er da sah. Alles war ganz anders und auch sein Körper schien auf merkwürdige Weise verändert. Als er ihn neugierig zu betrachten begann, fiel sein Blick auf vier glitzernde Flügel und einen langen Hinterleib, die nun anscheinend zu ihm gehörten. Noch während er sich über seine ungewohnte Form wunderte, spürte er ein Drängen, die Flügel zu bewegen. Er gab dem Drängen nach, bewegte seine Flügel und plötzlich, ohne zu wissen wie, befand er sich in der Luft. Der Wasserkäfer war zu einer Libelle geworden. Auf und ab in engen und großen Kreisen bewegte sich die neugeborene Libelle durch die Luft. Sie fühlte sich wunderbar in diesem so ganz andersartigen Element. Nach einiger Zeit ließ sie sich auf ein Blatt zum Ausruhen nieder. In diesem Moment sah die Libelle hinunter ins Wasser. Und da waren ihre alten Freunde. Die anderen Wasserkäfer, die hin und her liefen am Boden des Teiches. Ah, jetzt erinnerte sich die Libelle an ihr Versprechen. Ohne lange zu überlegen, stürzte sich die Libelle hinab, um ihren alten Freunden zu berichten. Aber sie prallte an der Wasseroberfläche ab.
Ich kann nicht zurück, sagte sie traurig. Zwar habe ich es versucht, aber ich kann mein Versprechen nicht halten. Und selbst wenn ich zurück könnte, kein einziger meiner Freunde würde mich in meinem neuen Körper erkennen. Und nach einigem Nachdenken wurde ihr klar, ich muss wohl warten, bis sie ebenfalls Libellen geworden sind. Dann wissen sie selbst, was mir widerfahren ist und wohin ich gegangen bin. Und dann flog die Libelle glücklich empor in ihrem wunderbaren neuen Welt aus Licht und Luft. Es ist ein wundervolles Bild auf eine der wichtigsten Wahrheiten der Bibel, nämlich auf die Verwandlung nach dem irdischen Leben in einen neuen, ewigen, geistlichen Körper in Gottes Königreich, das wir Himmel nennen. Doch ist es auch eine Geschichte darüber, was geschieht, wenn Christus in uns Gestalt gewinnt. Denn dann sind wir nicht erst Libellen, in Anführungszeichen, wenn wir die Augen hier für immer schließen, sondern dann fangen wir bereits in diesem Leben an, die ersten Flüge zu machen. Das ist, wie ich es erlebt habe. Ich bin jetzt seit 36 Jahren Christ. Und ich habe so viele Flugstunden schon haben dürfen in diesem Leben, wo ich im Glauben Dinge erlebt und empfangen haben durfte oder getan hat. Hat es immer geklappt? Nein. Es gab auch echt Niederschläge und Tiefschläge und Dinge haben überhaupt nicht geklappt. Aber auf der anderen Seite, wenn ich das aufrechnen würde, was ich alles erleben durfte, einfach weil ich immer wieder meine Flügel ausgebreitet habe und habe diesen geistlichen Menschen die Vorherrschaft gegeben über mein Leben. Statt dem, der immer kalkuliert, der ist ja auch in mir, weißt du, ich bin Mann. Männer kalkulieren gerne, sind kopflastig. Und das ist manchmal nicht hilfreich, wenn du geistlich was bewegen willst. So gibt es immer wieder Wege, wo ich merke, oh, ich brauche hier Hilfe. Und andermal denke ich, ja, hier bin ich schon ein Stück weitergekommen. Gut so. Ja, ich möchte euch Mut machen, dass ihr dieses Bild mitnehmt. Ihr seid keine Wasserkäfer mehr. Ihr müsst nicht mehr unten im Dreck rumlaufen und warten, bis irgendwas passiert. Ihr habt Flügel. Aber wenn wir unseren Blick nicht auf ihn richten, werden wir sie nicht gebrauchen können. Und das Leben ist nicht einfach, das Leben ist auch nicht fair. Wir alle haben wahrscheinlich schon den ein oder anderen Niederlage und Tiefschlag erlebt im Leben. Aber Gott hat mir mal gesagt, Bernd, du bist eine Langfristanlage von mir. Schon viele Jahre her, eine Langfristanlage. Ich bin kein neuer Markt, gibt es ja heute nicht mehr so. Aber ich bin keine Aktie, die mal schnell gepusht wird. Ich bin was, wo Gott Jahrzehnte mit zu tun haben wird. Und weißt du, was anderes, was Gott mir gesagt hat, ist noch nicht lange her. Er hat gesagt, deine Ausbildung ist fast beendet. Wenn du das noch über 30 Jahren hörst, denkst du, wie, Herr, meine Ausbildung? Also ich bin da schon eine Weile dabei, ich habe da schon ein bisschen was erlebt und getan auch. Und Gott sagt, hey, ist alles eine Ausbildung. Ist alles Training. Ich bin noch nicht im Dienst. Edmund, weißt du, ich bin noch nicht im Dienst. Ich weiß das heute. Das hat mich schockiert, aber heute denke ich, wow, was wird noch kommen? Wenn ich dich sehe, ich habe gesagt, du bist der aktivste Rentner, den ich je gesehen habe in der Gemeinde. Ja, er ist hier voll dabei. Und weißt du, ganz im Ernst, das Alter spielt uns ja zu, wenn wir im Herrn bleiben. Wir werden immer attraktiver. Ja, das meine ich ernst. Vor allem für jüngere Menschen. Weil weißt du, was du draußen fast nicht mehr findest, sind Väter und Mütter. Die es wirklich gut meinen, die auch, wie soll ich sagen, die sozialisiert sind, die ihr eigenes Leben in einer guten Form leben, das findest du ganz selten. Und jeder von uns ist berufen, so jemand zu sein für die nächste oder übernächste Generation. Und du wirst sehen, da kommt was. Ich sehe es ja hier, die Gemeinde entwickelt sich. Ich sehe, wie viele junge Leute auch hier sitzen. Wir erleben dasselbe in Limburg. Wir haben so viele junge Leute, die jetzt aufschlagen. Gemeindekinder, die zurückkommen, weil sie Jesus gefunden haben. Weißt du? Und denken, wow, wie cool ist das denn? Die sitzen jetzt nicht nur in der letzten Reihe bildlich gesehen, sondern die wollen was rocken für Jesus. Die fangen an, ihren Zehnten zu gehen. Die wollen mitarbeiten, die werden Gemeindemitglied, die wollen sich taufen lassen. Nicht, weil die Eltern wollen, sondern weil sie wollen. Und die bringen ihre Freunde mit. Es gibt kaum einen Sonntag, wo nicht neue Leute da sitzen, wo ich keine Ahnung, wer das ist. Und die haben die jungen Leute mitgebracht. Und die suchen nach den alten Weisen. Ja, nach den alten Goldstücken, die es gibt in jeder Gemeinde. Deswegen passt gut auf, wie du junge Leute anschaust. Möglicherweise bist du deren Helfer und Antwort und von Gott geschickter Engel in einer gewissen Weise. Johannes 10, Vers 10, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben, Leben im Überfluss. Das ist sein Plan mit jedem von uns. Deswegen ist es gut, auf ihn den Blick zu richten, weil das ist seine Verheißung. Und die wollen wir immer und immer wieder neu erleben. Ich sage immer, ich bin Sohn oder Tochter und ich bin Jäger und nicht Beute. Ich bin nicht länger die Beute der Umstände. Ich habe mir abgewöhnt, ein Leben unter den Umständen zu leben. Ganz gezielt, das ist meine Entscheidung. Ich habe mich positioniert, über den Umständen zu leben. Egal, wie die aussehen. Es ist nicht immer einfach, die Emotionen spielen manchmal auch ein bisschen einen Streich, aber das ist, wo ich bin. Ich lebe ein Leben über den Umständen. Ich verstehe nicht alles, ich verstehe sogar weniger, als ihr denkt, aber ich lebe über den Umständen, weil ich ihn kenne. Und ich bin wie ein kleiner Bub, ich klammer mich an meinen Jesus. Und ich weiß, solange ich an ihm festhalte, wird alles gut. Ja. Philipper 3. Nicht, dass ich es schon erlangt hätte, sagte der reife Paulus, oder schon vollendet wäre. Ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Wenn das Paulus sagen kann, der ein Verfolger der Gemeinde war, wenn der jetzt hier an meiner Stelle predigen würde, könnte es sein, dass hier Leute wären, die sagen, der hat meinen Papa umgebracht, der hat meinen Opa ins Gefängnis geworfen. Ja, da mag man Gastprediger sein, oder? Mit so einer Vergangenheit, Christenverfolger gewesen zu sein. Und er hat eine Entscheidung getroffen, er hat sich positioniert und er hat seine Identität erneuert. Er sagt, ich bin nicht mehr der Paulus, der Saulus, der die Christen verfolgt hat. Ich bin heute der Paulus, der Jesus Christus dient. Und weißt du, der Teufel kann dir nur auf eine Art und Weise gefährlich werden. Nämlich, wenn du ihm sein Ohr leihst. Der Teufel ist wie Depression auch. Es sind sprechende Geister. Die können dich nirgendwohin zwingen als Christ. Aber die können dir ständig Dinge zuflüstern. Und du entscheidest dich, ob du ihnen das Ohr gibst oder ob du sogar danach gehst, nach was du da hörst. An Zweifel, an Minderwertigkeit, an all dem Schrott. Weißt du, du hast nur dieses eine Leben, um mit Gott zusammen das Ziel für dein Leben zu erreichen. Der Teufel hasst das und er versucht, dich davon abzubringen. Wenn er deinen Kurs nur um ein Grad verändert, kommst du ganz woanders raus, auf Jahre gesehen, als wenn du deinen Kurs mit Jesus hältst. Und ich weiß, Der Herr sagt mir das gerade, hier sind Menschen. Du hast deinen Kurs verloren. Du liebst den Herrn, aber du hast deinen Kurs verloren. Du hast dumme Entscheidungen getroffen. Du hast deine Position aufgegeben. Wegen Dummheit. Und der Herr sagte, du bist dumm gewesen. Aber ich liebe dich. Und ich rufe dich heute zurück. Ich möchte, dass du deinen Blick wieder zu mir hebst. Und zwar nicht als jemand, der hier sitzt, sondern als jemand, der vor mir steht. Der bereit ist, für mich zu gehen. Der bereit ist, die Werke zu tun, die du schon getan hast. Buße und Vergebung und neue Saat sind der Ausweg aus jeder falschen Entscheidung, aus jeder Krise deines Lebens. Und ich möchte das machen, bevor ich für Bekehrung bete. Und ich mache es gleichzeitig. Zeit, ne? Eine Minute elf. Wenn du dich angesprochen fühlst, und bitte nicht wegen Rhetorik von mir, sondern wenn der Heilige Geist längst in dir was entzündet hat und sagt, ja, ich musste meinen Blick wirklich richtig klar nach oben richten und ich will das heute entscheiden, dann möchte ich dich gleich einladen zu kommen und ich würde euch auf die Seite der Bühne bitten, wenn du sagst, ich möchte meinen Blick neu auf Jesus. Du kennst Jesus schon, du bist bekehrt, aber du weißt, du lebst gerade nicht das Leben, was Gott für dich hat. Dann ist das dein Platz. Und hier vorne hin bitte ich die von euch, die sagen, ich habe Jesus noch nie so bewusst mein Leben gegeben. Ich habe noch nie Vergebung meiner Sünden mir abgeholt. Ich habe noch nie gesagt, Gott, ich habe gesündigt. Ich schaffe es nicht ohne dich. Niemand schafft es ohne Jesus. Keiner ist da, der nicht gesündigt hat. Aber möglicherweise hast du noch nie Jesus eingeladen, der Herr deines Lebens zu sein. Ich kenne viele von euch nicht. Deswegen wage ich mich, das einfach mal zu fragen und einzuladen. Weil es steht nur ein Gebet zwischen dir und der Rettung. Und Rettung meint nicht nur in dieser Zeit, sondern auch in der Ewigkeit. Dann bist du jemand, der hat seine Libellenflügel sozusagen umgeschnallt. Du kannst dann die ersten Flugversuche machen. Er ist es, der das gibt. Er ist der Einzige, der das kann. Und lasst uns doch zusammen mal aufstehen. Da kommt man auch leichter aus den Reihen raus. Und wenn du dich für die ein oder andere Sache angesprochen fühlst und möchtest eine Entscheidung treffen, entweder echt dich neu auszurichten auf Gott, sagen, ich lege alles ab, was mich gehindert hat und ich will wieder ganz klar einen Blick auf dich machen, dann komm auf diese Seite. Und du sagst, ich brauche diesen Jesus, ich will heute klare Sachen mit Gott machen und mir ist es wurscht, ob das jemand sieht oder nicht. Im Gegenteil, ich mache hier klare Sachen. Jesus ist am Kreuz für mich gestorben, ich kann hier genauso bekennen, wer er für mich geworden ist. So, bitte kommt jetzt direkt nach vorne.